Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Als Gastprediger, wir üben noch ein bisschen, ich übe auch noch ein bisschen. Dachte, ich gehe heute mal beim anderen Eingang rein als sonst. Nicht da hinten, sondern dort. Hänge meinen Mantel nicht ins Pastorenzimmer, sondern an die Garderobe. Mal gucken, was man so alles tut, um sich in eine neue Rolle auch hineinzufinden. Ja, ich bin ein bisschen am Hüsteln. Manche hat es vielleicht schon gehört. Ich hoffe, ich komme gut durch mit dieser Predigt. Einfach Christ sein, habe ich das überschrieben. Ein bisschen rätselhaft, was ist damit überhaupt gemeint? Ist das denn einfach, das mit dem Christsein? Als ich Jugendlicher war, da hieß es, wenn du Christ bist, dann musst du jeden Tag stille Zeit machen. Am besten früh morgens, setz dich hin, bete, lies in der Bibel und starte dann in den Tag. Und ich habe gemerkt, das schaffe ich irgendwie nicht so richtig. Andere sagen, du musst als Christ dann nach ganz bestimmten ethischen Maßstäben leben. Wenn du dies oder das oder jenes nicht tust oder lässt, dann stimmt etwas nicht mit deinem Christsein. Oder mancher sagt vielleicht, du musst jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst sein und mindestens an einer Stelle in der Gemeinde auch verbindlich mitarbeiten, eine Aufgabe übernehmen, sonst ist das mit dem Christsein fragwürdig. Man könnte sicher noch die eine oder andere Vorstellung und Erwartung dazufügen, was das denn nun ist, das Christsein. Oft verbinden sich damit dann aber auch Erinnerungen, dass das doch mal irgendwie so gut funktioniert hat. Bei dem einen oder anderen, der davon erzählt, wie gut das war. Oder vielleicht auch bei einem selbst vor vielen Jahren und man merkt, irgendwann ging es dann nicht mehr. Man möchte das aber gerne wieder hervorholen. Und mancher sagt zu alledem bei sich vielleicht dann irgendwann, das schaffe ich nicht. Ich kriege das nicht hin. Und entweder nimmt ein solcher Mensch dann Abstand davon oder er beschränkt sich auf den frommen Schein. Man tut halt so. Und was dahinter ist, das muss ja keiner wirklich wissen. Einfach Christ sein, wenn es doch so einfach wäre. Oder machen wir es manchmal zu kompliziert? Ich finde ganz spannende Fragen. Und ich lese uns dazu als Geschichte diesen Text aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steh auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Liebe Gemeinde, das gibt's ja schon mal, dass man so etwas erlebt, wo man den Eindruck hat, da hat der Himmel die Erde berührt. Vielleicht ist es eine tolle Freizeit mit einem gewaltigen geistlichen Impuls gewesen für das eigene Leben. Vielleicht irgendeine große Konferenz, ein Kongress, der einen inspiriert und ermutigt für das Leben als Christ. Die Gemeindeleitung fährt bald wieder auf den nächsten Willow-Kongress. Da wird das vermutlich wieder so sein. Und ich habe schon mal nach einem solchen Kongress auch über diesen Text gepredigt, wieder runter vom Berg in den Alltag. Vielleicht war es auch irgendwo eine Evangelisation, bei der gewaltig etwas passiert ist. Menschen kamen zum Glauben und alle wurden angesteckt mit dem Geist und mit der Liebe Gottes. Oder es ist irgendwo ein Worship-Konzert mit ein paar tausend Leuten in einer Halle, das einen ergreift. Oder auch eine ergreifende Passionsmusik in der Erlöserkirche. Irgendwie schon fast der Himmel auf Erden. Mancher schwärmt auch hier in der Gemeinde noch unter den Älteren von der Spanierarbeit, die es mal gab vor vielen, vielen, vielen Jahren. Wie toll war das doch. Aber man fährt dann eben irgendwann wieder aus diesen Höhen geistlicher Erfahrungen in die Niederungen des menschlichen Alltags. Gute Vorsätze, die man sich gemacht hat, die verblassen. Und was bleibt, ist dann oft die Erinnerung. Es war einmal. Es war einmal, sagt man vielleicht dann ja auch später noch. Weißt du noch, damals, wie es da war? Es war einmal, so pflegen ja auch Märchen zu beginnen. Es war einmal, so sagen wir, wenn wir zurückdenken in die Vergangenheit, und manchmal verklärt sich die Vergangenheit ja auch durchaus märchenhaft. Jedenfalls berühren sich da sehr schnell zwei Welten, nämlich eine Wunschwelt, Traumwelt auf der einen Seite und die Wirklichkeit auf der anderen Seite. Wirklichkeit, die uns manchmal sehr hart erscheint. Es war einmal, so versucht man auch, diese neutestamentliche Geschichte zu überschreiben. Und wir haben vorhin in der Lesung ja gehört, Petrus erinnert sich daran und erzählt davon. Ja, auch in dieser Geschichte begegnen sich zwei Welten. Himmel und Erde berühren sich. Der Wunschtraum vieler Menschen wird in dieser Geschichte wahr. Die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits, die scheinen aufgehoben. Und doch ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Dennoch ist das Evangelium und damit letztlich auch unsere Geschichte mehr als ein »Es war einmal«. Es lassen sich zwei gegenläufige Bewegungen in dieser Geschichte entdecken. Das eine ist die Bewegung, die im Jenseits ihre Kraftquelle hat. Dazu gehört, dass Jesus auf einmal ganz verändert erscheint. Dazu gehört, dass Mose und Elia, große Männer aus der Geschichte Israels, die seit Hunderten von Jahren tot sind, dass die plötzlich erscheinen. Und zu dieser Bewegung, die im Jenseits ihre Kraftquelle hat, gehört auch, dass Gott erscheint in einer Wolke und seine Stimme zu hören ist. Und dann ist da die andere Bewegung, diese Bewegung, die aus dem Diesseits kommt, das menschliche Handeln. Es fängt damit an, dass die Jünger von Jesus zu dieser Begegnung geführt werden. Er nimmt sie an die Hand und geht mit ihnen auf den Berg. Dazu gehört, dass Petrus diese Idee hat, Hütten zu bauen. Lass uns mal hier drei Gedenkhütten aufbauen. Dazu gehört auch, dass die Jünger niederfallen und sich fürchten. Zwei Bewegungen, die aus dem Jenseits ihre Kraftquelle hat und die, die im Diesseits ihre Kraftquelle hat. Und am Ende steht diese Aufforderung, hört auf ihn, hört auf Jesus. Ist das nur mehr oder weniger, als wenn ihnen nur die Erinnerung bliebe? Zwar ist diese Verklärung Jesu eine Erfahrung der Jünger, in der Diesseits und Jenseits nicht mehr so säuberlich voneinander zu trennen sind, aber am Ende im Diesseits, da bleibt ihnen niemand als allein Jesus. Sie sahen niemand anderen mehr als nur noch Jesus. Und deshalb ist die erste wichtige Frage, wer ist denn Jesus? Wer ist er? Und darauf gibt es in dieser Geschichte einige Antworten. Denn Jesu eigentliches Wesen, das, was ihn ausmacht, dringt durch die Kruste des alltäglichen und niedrigen und staubigen Wandererlebnisses und Wanderlebens hindurch. Jesus, das ist die Herrlichkeit Gottes. Eine Lichtherrlichkeit erscheint hier, quasi den Engeln gleich. Schon vorab erscheint Jesus hier als der Auferstandene. Er ist erfüllt von dieser unbeschreibbaren Herrlichkeit Gottes. Jesus ist Sohn Gottes, so wird hier gesagt. Jesus ist Gottes Sohn. Und dazu hat er sich nicht selbst gemacht, dazu hat er sich nicht selbst ernannt, sondern Gott bekennt sich dazu. Dies ist mein Sohn. Diese Stimme Gottes, wortwörtlich so schon erklungen bei der Taufe Jesu, als Johannes Jesus getauft hat. Dieser Jesus ist Gottes Sohn. Wer ist Jesus? Jesus ist Lehrer. Hört auf ihn, heißt es. Ihr sollt auf ihn hören. Und das ist dann dieser Kernsatz. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Und der weitere Textzusammenhang macht deutlich, dass Jesus hier seine Jünger belehrt, dass er ihnen beibringt, worum es geht bei seinem Leiden und bei seinem Sterben. Hört auf ihn. Denn das ist dann das Nächste. Jesus ist der Leidende. und der sterbende Sohn Gottes. Und das ist er für uns. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann feiern wir genau das, sein Leiden und sein Sterben. Für viele Menschen ist das heute kaum mehr nachvollziehbar und nichts verstehbar. Wir müssen das vielleicht auch lernen, so manche gewohnten theologischen Aussagen wieder ganz neu verständlich zu machen, das zu beschreiben, was wir damit wirklich meinen. Aber vielleicht ist zunächst einmal ein wenig leichter vermittelbar, klarzumachen, Gott spricht in Jesus sein Schlusswort und sein Machtwort zu dieser Welt und zu unserem Leben. Mit Gottes Wort ist das Entscheidende gesagt. Und in dem, was Jesus sagt, redet Gott, nicht irgendjemand. In ihm ist Gott gegenwärtig und ist Gott vernehmbar. Und in ihm, in Jesus, stellt sich Gott auf unsere Seite. Wer ist Jesus? Zu dieser Frage gehört als Antwort auch hinzuschauen auf das Handeln Jesu. Jesus ist da. Was tut er? Er hilft auf. Er tritt heran. Er nimmt die Furcht weg und er verleiht Leben. Das ist das, was Jesus tut. Menschen müssen im Angesicht Gottes vergehen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Überall, wo Menschen Gott begegnen, direkt begegnen, funktioniert das. Geht das eigentlich nicht? Das hält kein Mensch aus. Wir halten die Gegenwart Gottes eigentlich nicht aus. Wir vergehen vor Furcht. Und allein Jesus vermag da aufzurichten. Und allein Jesus ist der, der da die Furcht nehmen kann. Und dieser Begegnung mit Gott entspricht das ja auch, was die Jünger hier tun. Eben, sie fallen auf den Boden. Sie wenden ihr Gesicht nach unten. Sie können es nicht anschauen, weil es für sie unerträglich ist. Und dann wollen sie Hütten bauen. Also Stätten schaffen, der Anbetung, heilige Stätten errichten, neue heilige Stätten. Aber Gott will was anderes. Das ist das Zweite. Hört auf ihn. Hört auf ihn. Was also ist denn nun geworden? Wir sind damit bei der Geschichte des Wortes Gottes. Und wir haben vorhin in der Lesung schon diesen Text aus dem 2. Petrusbrief gehört, der auf dieses Ereignis Bezug nimmt, um das es heute geht. Und das wird damit begründet, dass die Apostel eben nicht irgendwelchen Märchengeschichten, irgendwelchen klug ausgedachten Lügen, irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind. Es handelt sich beim Evangelium eben nicht um ein Märchen nach dem Motto, es war einmal. Es handelt sich auch nicht allein um historische Dokumente mit dem Anspruch, so und nicht anders ist es gewesen. Es geht vielmehr um die Anrede Gottes in unsere Gegenwart hinein, darum, dass Gott in unser menschliches Leben hineinspricht. Die Apostel damals hatten das prophetische Wort. Und dieses Wort erklingt bis heute und darauf bezieht sich Petrus in dem, was er in seinem Brief schreibt. Und die Gemeinde Jesu tut bis heute gut daran, darauf zu achten, wenn dieses Wort ergeht, von Gott her, nicht durch den Willen eines Menschen, nicht machbar, nicht produzierbar. Deshalb ist das auch nicht direkt damit gleichzusetzen, dass wir uns hinsetzen und Worte der Bibel lesen oder eine Predigt hören. Denn ob das dabei geschieht oder darin geschieht, auch das können wir nicht garantieren, das können wir nicht machen. Das ist nicht produzierbar durch uns Menschen. Es kommt von Gott. Und allein diese Gewissheit, dass der lebendige Gott redet, und dass er reden möchte, das lässt uns arbeiten und Dinge tun in der Gemeinde, weitererzählen von Jesus. Das lässt einen predigen, das lässt einen nachdenken und ins Gespräch kommen. Wäre nur unser Reden dahinter, unser menschliches Reden dahinter, dann wäre das alles zu wenig. Dann wäre das nur ein, es war einmal oder irgendwie, na so muss es doch gewesen sein. Es wären schlaue oder weniger schlaue Ratschläge, es wäre Wunschdenken, oder es wären rein historische Betrachtungen, die man betreiben kann, die man aber auch lassen kann. Aber es wäre nicht das lebensschaffende Wort Gottes. Hört auf ihn. Dazu gehört, sich von Jesus aufrichten zu lassen. Ihn heranzulassen an sich, ihn hineinzulassen in das Leben, in den Alltag, ihn hineinlassen in unser Niederfallen und vor dem manchmal so falschen Göttern niederfallen, die uns eben zu Fall bringen. Sich von Jesus aufrichten lassen. Da hilft kein menschengemachtes, frommes Rezept. Da helfen auch keine religiösen Übungen. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig erschreckend, wenn ich das so sage, denn alles das gehört ja zu unserem Glaubensleben dazu. Ja, wir brauchen das auch. Aber es ist nie das Eigentliche. Es ist nie das Eigentliche. Das Eigentliche ist nicht die Erfahrung auf dem Berg. Das Eigentliche ist nicht die Bewegung, die aus dem Diesseits kommt. Denn nach allem bleibt, und das ist das Dritte, sie sahen niemanden als alleine Jesus. Petrus wollte Hütten bauen und er hätte nur noch seine Hütten gesehen. Vielleicht hätte er in einer gesessen und hätte keinen weiteren Blick mehr für anderes gehabt. Petrus wollte bleiben, Petrus wollte das Lebendige konservieren, er wollte es keimfrei aufbewahren, für Zeit und Ewigkeit vielleicht. Aber Leben, werdendes Leben, ist Leben auf dem Weg, wie ein werdendes Kind. Wenn eine Frau schwanger ist, das Kind ist da, aber doch noch nicht. Es ist eigentlich ganz schwach und doch schon ganz stark und es bestimmt ganz viel. Jung und weich, so ist das Leben, das auf dem Weg ist. Werdendes Leben ist wachsendes Leben. Und so sprechen wir ja auch von wachsendem Glauben. So ist der Glaube, er wächst, er gedeiht. Und schon unser Text zeigt hier eine Geschichte auf. Ich habe es eben schon erwähnt, da ist zum einen der Blick zurück auf die Taufe Jesu, wo dieselben Worte Gottes schon einmal erklungen sind aus einer Wolke. Da ist der Blick zurück eben auf Johannes den Täufer. Da ist der Blick zurück auf den Elia, der mit Johannes dann oft auch identifiziert wird. Da ist der Blick zurück auf Mose, noch weiter zurück, von dem Neuen zurückgeschaut in das Alte. Dann ist aber auch der Blick nach vorne. Das ist wie ein Sonnenaufgang, ein helles Licht, das hier strahlt, ein werdendes Licht, das Kommen des Herrn am letzten Tag. Petrus will durch seinen Hüttenbau die Dinge anhalten. Er will diesem Augenblick Dauer verleihen. Aber selbst eine solche einmalige Erfahrung erlaubt den Jüngern nicht, diesen Bestand zu sichern. Sie sahen niemanden als alleine Jesus. Keine Hütten, keine Bilder, keine Fotos, keine Filme, keine Reels, keine Statusmeldungen in WhatsApp, kein Kurzfilm auf TikTok, noch nicht mal ein Tweet gibt's darüber. Nichts, nichts, was die Erfahrung irgendwie dokumentiert hätte. Als nächstes wird berichtet, wir haben es vorhin gelesen, während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, sprecht mit niemandem darüber, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Also sprecht erstmal gar nicht darüber. Sprecht erstmal gar nicht über das, was ihr gesehen habt. Es braucht noch eine Zeit, bis darüber geredet werden kann. Den Bestand zu sichern, den Besitz zu wahren, das ist unser menschliches Bestreben in vielerlei Hinsicht. Aber dabei wird der Blick verkrümmt. Die Sicht geht dann nur auf innen, die Sicht geht dann nur auf das eigene, auf das scheinbar Erreichte. Wir wollen es festhalten, alles andere ist dann fremd, alles andere ist dann bedrohlich. Und um den Bestand zu sichern, um den Besitz zu wahren, braucht man zwei Mächte. Das eine ist die Macht der Sicherung. Diese Macht wehrt alles Fremde ab. Diese Macht baut Zäune, diese Macht baut Mauern, weil sie meint, damit schützen zu können. Sie reißt Gräben auf. Mit ihr wird das Leben letztlich zum Bunkerleben und es wird nichts mehr, weil da nichts mehr wachsen kann, nichts mehr gedeihen kann, es wächst nichts mehr. Und Christsein ist bei manchen so ein Bunkerdasein. Und die zweite Macht ist die Macht der Gewalt, mit der man den Bestand sichern will und den Besitz wahren. Diese Macht der Gewalt bekämpft das Fremde, sie greift an, sie streitet gegen alles andere. Da wächst auch nichts mehr, außer Feindschaft und Krieg und Tod. Und die Geschehnisse in unserer Welt illustrieren uns das tagtäglich in einer ganz erschreckenden Weise. Was für Kämpfe, um den Besitzstand zu sichern. Und im sozialen Bereich ist das in unserem Land ja auch kaum mehr zu übersehen. Jeder weiß es, dass Veränderungen notwendig sind, lebensnotwendig sind, aber jeder ist darauf bedacht, seinen Besitzstand zu sichern und eventuell mit Macht und Gewalt zu verteidigen. Es ist auf allen Ebenen unseres Lebens immer wieder so. Und wir wünschen uns, dass es doch fertige Konzepte gäbe, dass es handhabbare Ordnungen gäbe, dass es überschaubare Weltbilder gäbe, mit denen wir das alles in den Griff bekommen. Man will fertig werden mit dem, was einem nicht passt. Petrus wollte fertig werden mit dieser überwältigenden Erfahrung und er wollte Hütten bauen, aber das geht nicht. Fantasieren wir mal weiter. Da ist der Petrus Jahre später vielleicht wieder auf diesem Berg. Das ist Fantasie. Er ist auf diesem Berg und dann baut er so eine Hütte. Aber dann geht er auch wieder runter. Und die Hütte da oben bleibt allein. Denn wichtiger als da oben eine Hütte zu bauen oder mehrere Hütten zu bauen, ist es vielleicht, Hütten unter den Menschen zu bauen. Das heißt, Orte zu schaffen für Heimatlose, dass sie Heimat finden, für Kranke, dass sie Heilung finden, für die Witwen und Waisen, also sozial Benachteiligte, dass sie versorgt werden. Aber auch diese Hütten, auch diese Werke, diese Institutionen, die dann ja auch Christen im Laufe der Jahrhunderte geschaffen haben, die sind nicht das Eigentliche. Denn es geht nicht um diese Einrichtungen, es geht um die Menschen. Und das Eigentliche, das letztlich Eigentliche ist der, der uns zu diesen Menschen schickt. Jesus. Der sagt, geht hin. Christen sind nicht fertig mit dieser Welt. Sie sind nicht fertig mit ihrem Glauben. Sie sind nicht fertig mit ihrem Leben. Und sie werden es in dieser Welt auch nie und nimmer sein. Wer fertig ist mit dieser Welt, mit seinem Leben, dem wird man nichts mehr recht machen. Der kann nicht dankbar sein. Der wird höchstens ungenießbar und feindselig, wenn die Wirklichkeit mit seinem Bild nicht übereinstimmt. Wer fertig ist mit seinem Leben, weil er alles hat, weil er meint, alles wäre recht, was er so denkt und tut, der zerstört Gemeinschaft, weil er sich selbst zum Maß aller Dinge setzt. Was haben wir? Wen haben wir? Was ist unser Besitz? Was ist unser Bestand? Niemand als allein Jesus. Ist das zu wenig? Zunächst nimmt uns das vieles, ja vielleicht sogar alles aus der Hand. Unser eigenes Leben liegt nicht mehr in unserer Hand. Und das relativiert auch unsere Glaubenserfahrungen, auch unsere Gemeindegeschichten und unsere Gemeindeerfahrungen. Das macht dies aber auch erst als Erfahrung Gottes möglich. Werdendes Leben, wachsendes Leben, das heißt auch, dass es Umwege gibt, dass es Irrwege gibt, dass es Täuschungen und Verdunkelungen gibt. Werdender und wachsender Glaube, das ist eine zitternde Flamme. Ein schwaches Licht, bedrohlich klein. Und Matthäus will hier wohl in dieser Geschichte auch vorweg abbilden, was dem Jünger Jesu und der Jüngerin Jesu, was jedem, der mit Jesus unterwegs ist, dann einst geschehen wird, wenn sein Herr als der Auferstandene zu ihm treten wird und zu ihm auferwecken wird zu einem neuen Leben. Dann einmal wird das werdende Leben am Ziel sein. Und auch dann heißt es, sie sehen niemanden als allein Jesus. Wenn man darüber nachdenkt, kann das recht kompliziert klingen. Andererseits ist es so herrlich, dass Christentum oder Christsein im Grunde etwas unendlich Einfaches ist. Es besteht einzig und allein darin, dass wir, wenn wir unseren Blick erheben, unseren Herrn sehen. Jesus, den Sohn Gottes, den Lehrer, den Wegbegleiter. Allein daraus wächst uns Hoffnung, allein daraus wächst Zukunft. Wenn wir unseren Bestand sichern wollen, dann ist uns nur der Tod sicher. Und diesen Blick immer wieder neu zu lernen, diesen Blick neu zu wagen und immer wieder neu auf Jesus zu sehen und ihn zu hören, ohne eine schon vorgefasste Meinung, darauf kommt es an, wenn wir Glaubenserfahrungen machen wollen und als Jüngerinnen und Jünger Jesu wachsen wollen. Ich wünsche uns immer wieder Erfahrungen wie unsere Geschichte heute Morgen. Nicht ganz so herrlich, weil das hält keiner aus, aber so, dass es heißen kann, und sie sahen ihn. Ich wünsche uns, dass diese Hoffnung wach bleibt, dass wir ihn einmal sehen werden in seiner ganzen Herrlichkeit, dann, wenn unser Leben und unser Glaube am Ziel ist. Er hilft uns auf, er redet uns an, er hilft weiter. Er allein macht Leben möglich. Mit ihm, mit Jesus, ist Gott gegenwärtig. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit